Deutschlandfunk. Der Tag.
Eine Waffenruhe für Idlib. Darauf haben sich gestern Russland und die Türkei verständigt. Putin und Erdogan. Und vielleicht ist so eine Waffenruhe ja tatsächlich eine Chance.
Wir sind uns darin einig, dass wir, wenn der Waffenstillstand tatsächlich hält, die Situation nutzen müssen, um unsere humanitäre Hilfe für die Menschen in Idlib zu verstärken.
Außenminister Heiko Maas war das heute in Zagreb. Das Wort humanitäre Hilfe, das sagt sich immer so leicht. Aber warum passiert denn eigentlich so wenig in Idlib? Darüber und über die Situation in dieser umkämpften Region habe ich mit Christine Hellberg gesprochen. Sie ist eine Ostexpertin und Buchautorin. Sie hat selber viele Jahre in Syrien gelebt. Und sie hat natürlich ihren ganz eigenen Blick auf die aktuelle Lage dort. Und noch ein Thema heute, der Weltfrauentag. Der ist erst am Sonntag, am 8. März also. Aber eine UNO-Studie über weltweite Vorurteile gegen Frauen, die ist schon jetzt veröffentlicht. Und auch der Bundestag hat sich heute mit der Situation der Frauen in Deutschland beschäftigt. Auch der Bundespräsident war dabei.
Frauenrechte, davon bin ich überzeugt, sind eben nicht Sache von Frauen allein.
Auch eine These. Der Weltfrauentag. Wer hat ihn eigentlich wie nötig? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Barbara Schmidt-Matern. Alles an diesem Freitag, dem 6. März 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Über Idlib und über die unterschiedlichen Interessenlagen im Syrien-Konflikt haben wir hier im Podcast gestern schon einmal gesprochen. Konkret über die unterschiedlichen Interessen, die Russland und die Türkei da gerade vertreten. Die beiden Präsidenten Erdogan und Putin, die haben sich ja in Moskau getroffen und da hat uns Tilko Gries schön erklärt, wie diese beiden Männer da trotz unterschiedlichster Interessen sehr schön miteinander kooperieren.
Also Erdogan will ja auf der einen Seite gelegentlich Europa erpressen, gelegentlich auch die Amerikaner erpressen. Das kann er natürlich, indem er bei den Russen zum Beispiel Waffen einkauft. Und dem Kreml ist daran gelegen, natürlich auch Uneinigkeit zu säen oder zumindest auch zu begünstigen. Das ist schon
Erdogan und Putin. Die beiden haben sich dann gestern tatsächlich auf eine Waffenruhe für die Provinz Idlib verständigt. Die ist um Mitternacht in Kraft getreten und die Luftangriffe, die haben seitdem tatsächlich aufgehört, stand zumindest jetzt Freitagnachmittag. Was das für die Lage und für die weitere Entwicklung in diesem Krieg bedeutet, darüber habe ich mit der Journalistin Christine Hellberg gesprochen. Sie ist eine der besten Syrien-Kennerinnen, die wir in Deutschland haben. Hallo Christine.
Hallo Tobias.
Christine, hat diese Waffenruhe irgendeine Chance, diese Kämpfe rund um Idlib tatsächlich zu beenden?
Sie hat ja die Lage beruhigt, was wir hören. Aber ich denke nicht, dass sie halten wird. Aus dem einfachen Grund, dass die Türkei schon jetzt sagt, dass sie ganz klar zurückkehren möchte zu der eigentlich mal verabredeten Deeskalationszone von 2018. Die möchte ja auch ihre 12 Beobachterposten dort belassen, wo sie zurzeit sind. Und das ist natürlich in einem Gebiet weiter südlich noch, südlich von dieser vereinbarten Pufferzone um die Autobahn M4. Also die Türkei sagt, wir wollen nach wie vor das, was wir schon immer gesagt haben. Und die Russen andererseits, Herr Putin sagt ganz klar, also er ist ja für die territoriale Integrität Syriens, was bedeutet, Präsident Assad hat das Recht, das ganze Staatsgebiet zurückzuerobern. Und dabei wird er auch von Russland unterstützt, denn es ist ja ein Kampf gegen Terroristen. Insofern die Maximalforderungen auf beiden Seiten sind ungebrochen. Jetzt haben die Präsidenten gesagt, es sieht ganz schlimm aus, wir haben hier eskaliert, wir wollen erstmal Waffenruhe, aber halten wird das, glaube ich, nicht.
Das heißt, was wirst du für die nächsten 10 Tage, für die nächsten paar Tage erwarten?
Das Wichtigste ist, dass die Waffenruhe genutzt wird, um die 1,5 Millionen Menschen an der Grenze zu versorgen. Das ist ja die große Frage, warum gelingt es eigentlich nicht, den Grenzübergang Bab el-Hawar, der offiziell auch ein Grenzübergang ist, den wir nutzen können als internationale Gemeinschaft. Die UN darf sie für Cross-Border-Hilfe nutzen. Das hat der Weltsicherheitsrat ja Anfang des Jahres nochmal beschlossen mit der Zustimmung Russlands. Warum gelingt es nicht, diese Menschen dort besser zu versorgen? Warum ist es UNHCR noch längst nicht da mit groß angelegten Städten, Containern, die entstehen, winterfeste Unterkünfte? Jetzt überlegt es THW, das zu machen. Das ist ja gut, ein schönes technisches Hilfswerk. Wir schaffen das doch bei Naturkatastrophen auch. Warum gelingt es nicht? Es gibt verschiedene Gründe dafür. Manche Leute sagen auch, NGOs, die in der Türkei registriert sind, sagen, die Türkei lässt uns gar nicht gerade Zelte aufbauen. Andere sagen, die Situation ist zu unsicher. Alle diese Argumente dürfen jetzt nicht mehr gelten, sondern jetzt gilt es ganz schnell, massive Hilfe zu diesen Menschen zu bringen, die ja 170.000 immer noch von ihnen unter freiem Himmel sitzen und wo ja auch regelmäßig Kleinkinder erfrieren, weil die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen.
Christine, das sind die Menschen, die aus Idlib geflohen sind, um in Richtung zur Türkei zu kommen und die jetzt eben dort sozusagen vor der Grenze ausharren müssen, weil sie nicht in die Türkei reinkommen. Das ist korrekt, ne?
Das ist korrekt. Das sind Menschen, die sind zum Teil schon in den letzten Jahren geflohen. Entlang dieser Grenze gibt es Camps seit einigen Jahren. Seit der Offensive, die im April letzten Jahres begann, sind es nochmal 400.000 zunächst geworden und jetzt diese Zahl von mehr als 900.000 seit Dezember. Deswegen sind es insgesamt 1,5 Millionen. Viele von denen sind ja auch schon öfters vertrieben worden, weil sie gar nicht aus der Provinz Idlib stammen ursprünglich, sondern aus Regionen, zum Beispiel den Vororten von Damaskus, aus Aleppo, aus dem Süden des Landes, die in den vergangenen Jahren zurückerobert wurden durch Assads Truppen. Das sind also Menschen, die schon mal entschieden haben, sie können nicht unter dem Regime leben, weil es für sie gefährlich ist. Diese Leute haben keinen anderen Ausweg, keinen anderen Zufluchtsort, als Syrien zu verlassen, wenn das Regime dort wieder herrscht. Deswegen sitzen sie an der türkischen Grenze fest.
Und wer lebt jetzt eigentlich noch in Idlib?
In der Stadt Idlib, da müssen wir ja differenzieren. Es gibt eine Provinz Idlib, die Hauptstadt dieser Provinz heißt auch Idlib. Die Provinzhauptstadt Idlib liegt nördlich dieser schon erwähnten M4-Autobahn. Diese M4-Autobahn ist eine ganz wichtige Querverbindung innerhalb Syriens zwischen Aleppo, der Metropole im Norden, und der Küste. Die führt in Wirklichkeit auch noch bis zur irakischen Grenze, also im Grunde den ganzen Norden einmal entlang. Diese Verkehrsachse möchte Assad auf jeden Fall zurückerobern. Und deswegen ist es schwierig, ihn dazu zu bewegen, dass er die einfach so überlässt, der Türkei und diesen Geflüchteten. Diese Provinzhauptstadt Idlib liegt nördlich von der M4. Man könnte jetzt also sagen, schön, dass die sich da geeinigt haben. Diese Pufferzone entlang der M4 bedeutet, dass nördlich davon die Menschen sicher sind und diese Provinzhauptstadt nicht weiter angegriffen würde. Das heißt, es leben eben immer noch mehr als 1 Million Menschen in den Gebieten und sitzen noch in ihren eigenen Häusern oder zusammengepfercht in Wohnungen, halbfertigen Wohnungen, in Flüchtlingslagern, die nicht direkt an der Grenze sind, und hoffen, dass diese Offensive des Regimes jetzt und vor allem die russischen Luftangriffe erstmal gestoppt sind.
Und wer regiert in Idlib, also in der Provinz Idlib? Wer hat da das Sagen?
Militärisch kontrolliert HTS, Hayat Tahrir al-Sham, eine dschihadistische Miliz, zu 90% die Provinz, kann man sagen. Die sind stärker geworden in den vergangenen Jahren, obwohl die Türkei ja genau diese Dschihadisten entwaffnen und entmachten sollte. Das war der Auftrag aus dem Abkommen 2018. Da hieß es, okay, die Türkei darf da 12 Beobachterposten hinstellen. Dafür muss sie die Radikalen, die extremistischen Milizen entwaffnen. Das ist nicht gelungen. Auf der anderen Seite haben sich ja dann Assad und Russland auch nicht dran gehalten, weil sie doch ihre Offensive gestartet haben. Die Provinz ist also kontrolliert von dieser Miliz. Die hat auch eine Verwaltung, wenn man so möchte, das Salvation Government, so nennt sich das, also eine Erweckungsregierung, wenn man so übersetzen möchte, die versuchen vor Ort zivile Strukturen zu kontrollieren und konkurrieren dort immer wieder mit anderen zivilen Strukturen, die die Opposition dort aufgebaut hat, vor allem Aktivisten des zivilen Widerstandes. Also da geht es um Schulen, da geht es um Kindergärten, weniger um Gesundheitseinrichtungen. Tatsächlich ist das Gesundheitssystem in Idlib von der Opposition, und zwar unabhängig von irgendeiner terroristischen oder dschihadistischen Gruppe, errichtet worden. Übrigens mit ganz viel Hilfe aus Deutschland. Also die Krankenhäuser, die da gerade bombardiert werden, sind vor allem mit deutscher Hilfe auch mit aufgebaut worden. Also die Dschihadisten sitzen nicht in den Krankenhäusern. Die Dschihadisten sitzen in vielen Schulen und Kindergärten eben nicht. Und deswegen ist das, was Assad und Putin dort machen, auch kein Krieg gegen den Terror, sondern es ist ein Krieg, mit dem man die Zivilbevölkerung vertreiben möchte. Man möchte den Alltag verunmöglichen für die Menschen, damit sie eben das Gebiet verlassen. Denn Assad möchte ja das Gebiet ohne die Menschen, weil es seine Gegner sind. Das ist eine Form von politischer Säuberung, die wir in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen haben.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, da in dieser Provinz Idlib, da existieren sozusagen Strukturen von terroristischen, dschihadistischen Organisationen neben Strukturen, die Aktivisten aufgebaut haben. Leute, denen es einfach nur darum geht, dass Dinge funktionieren und dass es irgendwie in dem Land besser wird.
Ja, und das ist natürlich auch ein ideologischer Kampf. Ne? Wenn ich eine Schule aufmache, ist die Frage, was unterrichte ich dort? Unterrichte ich da irgendwelche strengen islamistischen Vorstellungen oder versuche ich da Grundlagen von Demokratie und Meinungsfreiheit und sowas zu legen? Also das ist eine Konkurrenz, die in den ganzen letzten Jahren auch schon in diesen oppositionellen Gebieten bestand, weil islamistische Milizen grundsätzlich versucht haben, Einfluss zu nehmen natürlich auf diese zivilen Strukturen. Und Europa war eben gut beraten, genau diese zivilistischen genau diese zivilen Strukturen eigentlich zu unterstützen, denn sie sind natürlich umso mächtiger und können umso besser die Dschihadisten abwehren, wenn sie unabhängig finanziert sind von außen. In dem Moment, wo auch die Bundesrepublik gesagt hat in Idlib, wir wollen hier gar nichts mehr finanzieren, wir haben Angst, dass das bei den Dschihadisten landet, hat man genau diese zivilen Strukturen aufgegeben und verraten und sie eigentlich den Dschihadisten ausgeliefert, weil man vor Ort eben nicht mehr genug Geld hatte, um noch Angestellte zu bezahlen oder eben eine Schule weiterzuführen. Und dann hat diese alternative Regierung gesagt, super, dann machen wir das hier. Das war also sehr kontraproduktiv.
Was erwartest du dann, was müsste Europa jetzt in dieser Situation, was müsste die EU tun?
Die EU müsste einerseits, was ich erwähnt habe, massiv versuchen, den Menschen vor Ort humanitär zu helfen. Das ist das Dringendste. Zweitens sollte die EU sich bereit erklären, Menschen aus der Provinz Idlib per Kontingent aufzunehmen. Denn das macht uns auch weniger erpressbar gegenüber Präsident Erdogan, der sich zu Recht im Stich gelassen fühlt, der 3,5 Millionen Syrer in der Türkei versorgt mit finanzieller Unterstützung der Europäer. Aber die Türkei kann nicht noch mehr Syrer aufnehmen. Die ist auch an einer Grenze innenpolitisch. Die Stimmung richtet sich zunehmend gegen die Syrer im Land. Deswegen kann die Türkei jetzt nicht noch mal 1 Million Syrer einfach ins Land lassen. Wenn es also nicht gelingt, die Syrer im Land zu schützen, sollten wir signalisieren, dass wir bereit sind, Syrer aus der Provinz Idlib aufzunehmen, geregelt über Kontingente, die Bedürftigsten, vor allem die Aktivisten, die die EU über Jahre finanziell unterstützt hat, eben bei dem Aufbau von Radiosendern, Frauenzentren, Jugendzentren. Das sind diejenigen, für die wir eine Verantwortung tragen. Denen haben wir ja jahrelang gesagt, prima, dass ihr gegen Assad hier Demokratie aufbaut. Und jetzt sie im Stich zu lassen, wenn das Regime vorrückt, das können wir uns eigentlich nicht erlauben. Das wären also die Ersten, die wir per Kontingent da rausholen müssten. Noch besser wäre es natürlich, Schutz zu bieten in der Provinz Idlib. Wenn wir die 1,5 Millionen Menschen nicht wollen, wenn die Türkei sie nicht haben möchte, wäre ja die beste Alternative, dass die Menschen bleiben, wo sie sind. Dafür bräuchte es eine Schutzzone. Mhm. Und das ist so ein Stichwort, ne, was wir ja schon so viel diskutiert haben in den letzten Jahren. Annegret Kramp-Karrenbauer hat es für den Osten des Landes vorgeschlagen. Frau Merkel, ganz aktuell, ne, spricht auch wieder von Schutzzone. Die müsste aber international durchgesetzt werden, mit UN-Hilfe, mit UN-Truppen. Und nicht durch die Türkei oder Russland, denn die beiden sind ja nun Kriegsparteien und haben ihre ganz eigenen Interessen und sind deswegen keine Garantiemächte für Schutz von Zivilisten oder womöglich langfristigen Frieden in diesem Gebiet.
Ja, Christine, du hast jetzt auch das Stichwort humanitäre Hilfe genannt. Das ist natürlich jetzt ein Thema, was heute eine Riesenrolle spielt, wo immer wieder dazu aufgerufen wird, hier humanitäre Hilfe muss jetzt endlich in diese Region wieder hineinkommen. Ich stelle mir die Frage, ist das nicht unglaublich gefährlich, dahin jetzt LKW zu schicken mit Hilfsgütern oder Ärzte, klinisches Personal, Leute, die den Menschen dort wirklich helfen können? Ist das nicht ein unglaublich gefährliches Unterfangen, in so einer Region da aktiv zu werden?
Nein, das ist gar nicht gefährlich. Erstmal gibt es dort schon Nichtregierungsorganisationen, die aktiv sind. Es gibt NGOs, die in der Türkei registriert sind, die Hilfe leisten. Es gibt den türkischen Roten Halbmond, der dort aktiv ist. Das UNHCR beginnt auch dort zu arbeiten. Und es geht ja darum, dass die Luftangriffe aufhören. Es gibt ja keine aktiven Kämpfe entlang dieser Grenze. Das Schwierige an der Versorgung war bisher, dass diese Menschen völlig planlos ständig weitergewandert sind. Das heißt, es ist eine Familie, die schlägt ihr Hab und Gut mal am Straßenrand auf, baut sich da irgend so eine Unterkunft, dann kommen die Luftangriffe näher, dann fliehen sie weiter. Also das Hauptproblem, wie es zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation beschrieben hat, ist, dass man gar nicht hinterherkommt den Geflüchteten. Man kann gar keine Strukturen aufbauen, weil die alle immer unterwegs sind. Die WHO sagt ja auch ganz klar, wir müssen jetzt auf mobile Kliniken setzen, weil die können den Geflüchteten besser folgen und sind schwieriger zu treffen aus der Luft. Also in Syrien fliehen ja auch gerade die Krankenhäuser, nicht nur die Menschen. Das ist schon sehr dramatisch, wenn man da an die russischen Luftschläge denkt, die ja auch immer wieder gezielt zivile Infrastruktur angreifen. Also es ist keine Frage jetzt mehr der Sicherheit. Babelhauer, dieser Grenzübergang ist da, der ist geöffnet, da können Hilfsgüter rein. Es geht, glaube ich, um die Logistik. Es geht tatsächlich, der politische Wille ist da, Geld ist da. Es geht jetzt darum, das logistisch umzusetzen. Und das hat in anderen Krisengebieten der Welt eigentlich auch schon funktioniert.
Christine, noch eine Frage habe ich zum Schluss. Woher bekommst du eigentlich deine Informationen? Du hast da ja einiges an Kenntnissen. Du kennst auch, weißt auch, was dort aktuell läuft. Wie versorgst du dich mit Informationen?
Wir haben ja keinen Mangel an Informationen aus Syrien. Das Internet ist voll davon. Es gibt viele verschiedene Quellen. Es gibt Regimequellen, Oppositionsquellen, russische Quellen, westliche Quellen, wenn man das jetzt mal ideologisch einordnen möchte. Es gibt Berichte von vor Ort. Ich glaube, das Schwierigste an der Berichterstattung über den Syrien-Konflikt ist eigentlich die Einschätzung. Zu wissen, wie ich das zu verstehen habe. Zu wissen, was ist denn in Sarakep? Warum ist Sarakep so ein wichtiger Ort strategisch? Warum der liegt an diesen beiden Autobahnen zum Beispiel dort. Was ist dort gewesen? Was ist die Geschichte der Revolution in Sarakep gewesen? Was waren dort für Aktivisten? Haben die schon mal die Dschihadisten vertrieben? Dann sind die zurückgekommen. Zu wissen, welcher Ort hat welche Rolle gespielt, in welcher Region denken die Menschen, wie Idlib ist eine konservative Region. Wenn ich dann den Fernsehkollegen ehrlich gesagt höre, der was erzählt von Säkularen und Islamisten, dann denke ich, der hat im Grunde keine Ahnung von den Menschen dort. Weil davon auszugehen, dass Menschen, die zivile Strukturen aufbauen oder für Demokratie sind, automatisch säkular sind, ist ein ganz verbreitetes Vorurteil und zeigt, wie wenig man die Region kennt. Weil in Syrien kann man auch 5-mal am Tag beten und trotzdem für Demokratie kämpfen. Das sind so Dinge, die man weiß, wenn man das Land gut kennt, wenn man die Sprache spricht, wenn man die Menschen dort kennt. Und das ist eigentlich das, worauf meine Analyse aufbaut, dass ich die vielen Informationen sortiere und mir ein Bild mache und dann darüber nachdenke, was das bedeuten könnte und daraus eben eine Analyse formuliere. Es ist ein bisschen wie Puzzeln.
Christine, dann danke ich dir vielmals, dass du diese Analyse und diese Informationen mit uns geteilt hast. Danke dir, Christine Hellberg.
Ich danke dir.
Am Sonntag, am 8. März, da ist der Weltfrauentag. Der Tag, an dem weltweit daran erinnert werden soll, dass Frauen immer noch benachteiligt werden. Weltfrauentag, auch hier bei uns in Deutschland. Heute eine große Debatte darüber im Deutschen Bundestag. Barbara Schmidt-Matern aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das angesehen und angehört. Hallo Barbara.
Hallo Tobias.
Barbara, ich fange jetzt einfach mal so an. Wir haben in Deutschland Gleichstellungsbeauftragte. Wir haben Gleichberechtigung im Grundgesetz verankert. Wir sehen, dass immer mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Es gibt in ganz vielen Bereichen schon eine Frauenquote. Ich will damit sagen, es ist für die Frauen sozusagen alles auf den Weg gebracht. Brauchen wir da in Deutschland eigentlich wirklich noch einen Frauentag?
Ich finde diese Wahrnehmung, die du da beschreibst, ganz interessant, weil ich jetzt seit heute Morgen 9 Uhr, seitdem diese Debatte im Bundestag war, unter einem ganz anderen Eindruck stehe. Das mag jetzt sicherlich auch ein bisschen gefiltert sein, weil natürlich im Zuge dieser Debatte mehr zur Sprache gekommen ist, was jetzt alles im Argen liegt und weniger, welche Fortschritte man schon gemacht hat. Vielleicht ein kurzes, treffendes Zitat von Leni Breimeyer, SPD-Bundestagsabgeordnete, die so die Stimmungslage vieler Frauen im Bundestag heute Morgen ganz gut auf den Punkt gebracht hat.
Wir wollen nicht die Hälfte des Kuchens, wir wollen die Hälfte der Bäckerei.
Ja, und wie unsere Kollegin Sandra Schulz vorhin bei uns im Radioprogramm des Deutschlandfunks gesagt hat, sie weiß gar nicht, was es da eigentlich zu lachen gibt. Wahrscheinlich ist es die Formulierung gewesen. Ein bisschen ernsthafter hat das dann Franziska Giffey, die Familienministerin, heute in dieser Debatte aufgegriffen. Sie hat gesagt, Gleichstellung ist eben immer noch kein Naturgesetz. Deswegen braucht es diesen Feiertag am 8. März auch auf jeden Fall, also am kommenden Sonntag. Ich meine, was heißt Feiertag? Man könnte auch genauso gut sagen Gedenktag für all das, was eben noch zu tun ist. Und auch der Bundespräsident hat sich ja heute in einem langen Redeauftritt zum Internationalen Frauentag geäußert. Und auch er sagt, jetzt 70 Jahre nach Verabschiedung des Grundgesetzes ist der Auftrag der Gleichberechtigung noch immer nicht erfüllt.
Noch immer werden Frauen bei der Besetzung von Führungspositionen übergangen. Noch immer halten Frauen deutlich weniger Reden im Deutschen Bundestag als Männer. Noch immer ist es für viele schwierig, Beruf und Familie zu vereinbaren. Und zu den alten Problemen kommen neue hinzu, etwa die Benachteiligung von Frauen in der digitalen Arbeitswelt.
So, jetzt lange Antwort auf deine kurze Frage, Tobias, du bist dran.
Also so ganz habe ich es immer noch nicht verstanden. Also ich meine, da wird viel geredet über Benachteiligung. Okay, und ich sehe das natürlich auch. Es gibt in vielen Bereichen Frauen, die möglicherweise nicht da sind, wo sie sein könnten, die auch nicht zahlenmäßig so vertreten sind, wie sie sein sollten. Aber ich würde doch mal sagen, Deutschland ist doch eigentlich da auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube doch auch, dass niemand mehr zurück will. Also, dass sich das sozusagen mit der Gleichstellung im Laufe der Zeit wahrscheinlich von selber ergibt. Deshalb, so ganz verstehe ich jetzt nicht, warum es in Deutschland unbedingt noch einen Frauentag braucht.
Also es ist sicherlich auch eine Generationenfrage. Ich würde auch zustimmen, dass diejenigen, die einfach noch mal wieder 10 Jahre jünger sind, in ihren 20ern, in ihren 30ern, dass da schon wieder eine ganz andere Denk- und Sichtweise herrscht. Aber wir haben es ja auch mit einer strukturellen Benachteiligung, teilweise vielleicht auch mit einer kulturell bedingten Benachteiligung zu tun. Wenn man sich zum Beispiel einmal das Thema Equal Pay anguckt, wo es immer wieder heißt, und es ist ja auch belegbar durch Zahlen, dass Frauen einfach weniger geschickt in Bewerbungsgesprächen etwa gute Gehälter heraushandeln können. Das kann man jetzt sicherlich nicht durch ein Gesetz regeln, aber man kann Rahmenbedingungen verbessern. Sei es, dass man zum Beispiel strukturell dafür sorgt, dass Teilzeit- und Minijobs nicht einfach immer nur Frauensache bleiben. Dass das Ehegattensplitting, das ja ganz klar die sogenannte Hausfrauen-Ehe fördert und damit ein Fehlanreiz aus Sicht der Frauen ist, dass das immer noch in Kraft ist und nicht längst abgeschafft ist. Dass, wenn ich nochmal auf Teilzeit und Minijobs zurückkomme, wir reden immer so viel über Altersarmut, aber genau diese prekären Arbeitsverhältnisse, die bestehen ja weiterhin für viele Frauen, die sich nebenbei noch um die Kinder kümmern wollen oder müssen und insofern nicht Vollzeit arbeiten können, aber das unter Umständen im Alter mit einer geringen Rente bezahlen müssen, buchstäblich. Also da würde ich umgekehrt dir widersprechen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel noch anzupacken, neben dem, was die Bundesfamilienministerin eben im Visier hat, also in Führungspositionen Quoten einzuführen und zu verstärken, damit die Situation ausgeglichener wird.
Du hast dir ja die Bundestagsdebatte heute ausführlich angehört. Kommen denn die Abgeordneten da auch darauf zu sprechen, dass es ja im Bundestag selbst immer noch eine ziemliche Ungleichheit gibt zwischen Männern und Frauen, Stichwort Sitzverteilung zwischen beiden Geschlechtern?
Ja, sie ist ja sogar wieder schlechter geworden, die Quote in dieser Legislaturperiode. Wir waren ja als Gesellschaft und damit mit der Wahl unserer Volksvertreter schon einmal besser. Aber in dieser Legislaturperiode liegt eben der Anteil der Frauen im Parlament bei gerade einmal rund 30%. Ich glaube, 31% sind es genau. Da gab es letztes Jahr, als ja übrigens das Frauenwahlrecht in Deutschland 100 Jahre alt geworden ist, das haben wir ziemlich genau vor einem Jahr um diese Zeit gefeiert. Und in der Zeit gab es eine Art Aufbruchstimmung derjenigen, die sagen, wir brauchen die Parität im Deutschen Bundestag. Das heißt, wir wollen, da sind wir wieder beim Kuchen und bei der Bäckerei, wir wollen nicht nur ein Stückchen Kuchen mehr, sondern wir wollen die Hälfte der Bäckerei haben. In diesem Fall des Plenarsaals einen Frauenanteil von 50%. Da setzt sich Franziska Giffey an die Spitze dieser Bewegung und sagt, wir müssen in puncto Parität da nochmal verhandeln. Und ganz klar kamen diese Stimmen heute aus dem Lager der Grünen. Es soll nächste Woche hier im Bundestag neue Gespräche geben im Hinblick auf die Wahlrechtsreform. Also da geht es ja im Moment in erster Linie in der Debatte um die Verkleinerung des Bundestags. Und da bin ich persönlich jetzt sehr gespannt, ob denn die Frage, dass man den Bundestag nicht nur verkleinern, sondern auch paritätisch besetzen muss, ob dieser zweite Punkt wirklich nochmal wieder zurückrückt in den Fokus der Debatte. Denn wir haben die letzten Wochen und Monaten bei all diesen erbitterten Streitereien um die Wahlrechtsreform nur noch über die Verkleinerung gesprochen, überhaupt nicht mehr über die gravierend schlechte Frauenquote.
Also Barbara, wenn ich dich da richtig verstanden habe, heute im Bundestag ging es vor allem darum, dass alle gefordert haben, hier, wir brauchen nach wie vor mehr Rechte für Frauen. Ist das tatsächlich ein Strang, an dem da alle Abgeordneten, alle Fraktionen ziehen?
Im Großen und Ganzen ja. Es gab auch Stimmen aus der FDP, etwa von der Bundestagsabgeordneten Nicole Bauer, die hat gesagt, lasst uns hier kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander aufbauen. Den Vorwurf fand ich eigentlich nicht ganz berechtigt, weil auch in den Stimmen der anderen Fraktionsabgeordneten immer wieder durchkam, für Frauen einzutreten, heißt hier nicht gegen Männer einzutreten, sondern das ist ja gerade das, was auch endlich in Deutschland durchsickern muss, dass es um ein gesamtgesellschaftliches Anliegen geht. Und das übrigens gerade im Hinblick auf die Herren großen Probleme, die wir mit Rechtsterrorismus haben. Auch das kam heute in der Bundestagsdebatte zur Sprache, dass wir gesehen haben bei den Rechtsterroristen in Christchurch, in Halle, in Hanau, jetzt auch vor wenigen Wochen, wenn man die Pamphlete dieser Rechtsextremisten durchliest, die sind durchzogen von frauenfeindlichen, antifeministischen Hassparolen. Das ist ein Aspekt, der zu dieser Debatte, glaube ich, zu diesem 8. März leider inzwischen heute auch wieder dazugehört. Und wenn ich vielleicht noch kurz eine andere Brücke schlagen darf oder da nochmal den CDU-Bundestagsabgeordneten Markus Weinberg zitieren darf, Der hat eine Brücke geschlagen zu dem Flüchtlingsdrama, das wir gerade wieder auf den griechischen Inseln sehen. Er hat gesagt, also es sind vor allem die Frauen, schwangere Mütter mit kleinen Kindern, die unter diesen verheerenden hygienischen Zuständen da auch unter der Gewalt ganz besonders leiden. Also wir kommen immer wieder zu deiner Einstiegsfrage zurück. Dieser Tag, diese Mahnungen haben ihre Berechtigung.
Aber wenn es nun mal weltweit so ist, dass Frauen nach wie vor in vielen Fällen benachteiligt werden, dass sie auch in vielen Ländern, das muss man sich ja dazu auch sagen, tatsächlich auch immer noch so etwas wie Menschen zweiter Klasse sind. Da würde ich mal sagen, ich glaube, da können wir zwar uns ja sicher darauf verständigen, das ist in Deutschland sicher nicht der Fall, aber in vielen Ländern ist das so. Dann haben wir heute auch gelernt, das liegt nicht unbedingt nur an Männern, sondern auch an Frauen. Da hat es eine interessante Studie der UNO gegeben.
Ja, genau. Also, dass die Vorbehalte gegenüber Frauen immer noch gravierend sind. 9 von 10 Menschen haben laut dieser Studie der Vereinten Nationen Vorurteile gegen Frauen. Und das eben sind nicht nur Männer. Da ist die Rede von etwa der Hälfte aller Befragten aus 75 Ländern, die finden, dass Männer bessere politische Anführer seien als Frauen. Und 40% der Befragten sind auch der Meinung, dass Männer bessere Spitzenmanager in der Wirtschaft sind. Und 28% stimmen sogar der Aussage zu, es sei für einen Mann gerechtfertigt, seine Frau zu schlagen. Das versteckt einem eigentlich schon die Sprache, wenn man diese Zahlen hört. Und ja, insofern weiß ich gar nicht. Diese Zahlen sind jetzt natürlich international und weltweit. Ja. Mhm.
Können wir dann vielleicht sagen, es gibt in puncto Ungleichbehandlung, in puncto Diskriminierung eigentlich zwei Welten. Wir haben jetzt einmal Deutschland, wo, wie du das gesagt hast, vieles tatsächlich noch im Argen liegt. Aber wir haben eben viele Länder auch auf der Welt, in denen es nochmal ein ganz krasses anderes Bild gibt für Frauen. Und dass das eigentlich zwei sehr unterschiedliche Welten von Frauenungleichbehandlung ist, die man gar nicht so unbedingt miteinander vergleichen kann?
Das kann man sicherlich nur bedingt, weil wir sprechen hier im Westen natürlich von aufgeklärten, modernen Gesellschaften, anders jetzt als in vielleicht sehr archaischen Gesellschaften, sehr patriarchalisch geprägten Gesellschaften, auch zum Beispiel im arabischen Raum. Aber das ist natürlich auch heute in der Debatte im Bundestag ein gefundenes Fressen für die AfD wiederum gewesen, die argumentiert, genau diese patriarchalischen Strukturen, die werden hier durch die Migration nach Deutschland auch importiert. Wir kennen dieses Argument. Da ist dann eben die Rede davon, dass Dinge wie Genitalverstümmelung, arrangierte Ehen, auch der Kopftuchzwang, wo die AfD behauptet, es würde eben nicht jede Frau oder jedes junge Mädchen freiwillig ein Kopftuch aufsetzen, dass all das nicht deutlich genug angesprochen würde in der Integrationspolitik von der Bundesregierung und dass es aber da eigentlich auch eine offene Debatte bräuchte. Das ist eine Ansicht, die die AfD da vertritt, die natürlich von ihren Anhängern sicherlich geteilt wird, aber und das wissen wir ja seit einigen Jahren, auch von durchaus bürgerlichen Kreisen der Gesellschaft geteilt wird.
Barbara, was wünschst du dir dann von den kommenden Tagen oder von diesem Sonntag?
Also es ist gut, dass es diesen Tag gibt, aber ich würde mir, wie übrigens bei einigen anderen Themen auch, mehr ernsthaftes Bewusstsein, mehr Anstrengungen nach der Bundesregierung wünschen. Wir sehen immer wieder, gerade in dieser großen Koalition, wo ein Wille da ist auch ein Weg, Dinge zu bewegen oder zu verändern, zu reformieren. Wenn ich mir allein heute angucke, in dieser einen Stunde, wenn bei den Kollegen des Fernsehens der Plenarsaal eingeblendet war, ich habe die Debatte hier von unserem Hauptstadtstudio aus verfolgt, dann habe ich eine Kanzlerin gesehen, die zumindest in Teilen der Debatte nicht an ihrem Platz saß, sondern bilaterale, trilaterale, vertrauliche Gespräche auf den hinteren Rängen geführt hat. Einmal zum Beispiel auch im Gespräch war mit dem Bundesarbeitsminister, mit Hubertus Heil. Und da blieb bei mir, in diesem Fall als Zuschauerin dieser Bundestagsdebatte, auch als Beobachterin natürlich, der Eindruck hängen, da ist eine Regierungschefin, die interessiert sich offenbar in diesem Moment für andere Dinge. Jetzt wissen wir natürlich als professionelle Beobachter, dass laufend nebenbei wichtige Verhandlungen, wichtige Fragen geklärt werden. Und doch, finde ich, setzt es wieder einen Akzent, dass diese Frage, die wir schon oft hatten, macht es einen Unterschied, dass wir eine Frau als Bundeskanzlerin haben, sage ich nach diesen Eindrücken von heute, nach diesen visuellen Eindrücken, es macht leider keinen Unterschied.
Barbara, vielen Dank, dass du das alles für uns heute so genau im Blick hast. Und danke dir für deine Meinung und Einschätzung.
Gerne.
Das war's wieder mal hier bei Der Tag. Heute an diesem Freitag, dem 6. März 2020. Vielen Dank fürs Interesse und ab Montag 17 Uhr gibt's uns wieder neu. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.